Studiencheck. Schulforschung auf den Punkt.
Frau Dr. Jessica Gnas hat sich in ihrer an der Universität Trier entstandenen Untersuchung damit beschäftigt, welche Auswirkungen es hat, wenn Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler überschätzen, unterschätzen oder passend einschätzen. Die genauen Ergebnisse und was sie für die Schulpraxis bedeuten, bespricht sie in dieser Folge mit Johanna Gesang von Qualis, dem Landesinstitut für Schule in NRW.
Hallo Frau Gnas, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Hallo, guten Morgen.
Die Studie, über die wir heute sprechen wollen, ist ja eingebettet in das Think-Projekt. Worum geht es denn in diesem Projekt?
Genau, im Think-Projekt, das ist jetzt schon länger her, damit hatte ich persönlich auch gar nichts mehr zu tun. Das war 2016 und zwar war das eine Intelligenztestnormierung mit Grundschulkindern. Die Testautorinnen sind Bautzon, Bollschläger und Preckel und da wurde ein Intelligenztest mit 2850 Schülerinnen und Schülern der ersten bis vierten Klasse normiert und eben aus diesem Projekt habe ich auch letztendlich für die Studie meine Daten genommen.
Und was war der Ausgangspunkt der Studie?
Der Ausgangspunkt meiner Studie war jetzt zunächst mal meine eigene Forschung, die ich davor auch schon gemacht hatte. Ich habe mich schon länger befasst mit diagnostischen Kompetenzen von Lehrpersonen, also diagnostische Kompetenz. Da sprechen wir in der Forschung zum Beispiel auch von Urteilsgenauigkeit oder Urteilsakkuratheit, also letztendlich wie genau Lehrpersonen ein Merkmal zum Beispiel von einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Aufgabe einschätzen können, zum Beispiel Leistungsfähigkeit, Aufgabenschwierigkeit und so weiter. Und das ist einfach eine sehr wichtige Kompetenz. Und ich habe parallel dazu auch bis letzten Sommer 2023 eben in einem Forschungsprojekt gearbeitet, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie man die diagnostischen Kompetenzen von Lehrpersonen in der Grundschule unterstützen kann. Vielleicht kann ich dann da auch nachher noch ein bisschen was, wenn es um den Praxistransfer geht, zu erzählen. Auf jeden Fall war das so der Ausgangspunkt der Studie und dann natürlich ganz spezifisch, dass verschiedene Vorgängerstudien gibt, die eben zeigen, dass, wie es gerade im Intro auch schon gesagt wurde, dass eben überschätzte Schülerinnen und Schüler Schule positiver erleben als unterschätzte. Und die Befunde waren aber bislang eher so im Bereich der Leistungseinschätzung. Und das ist auch total wichtig, aber was jetzt eben ein neuer Ausgangspunkt war, dass wir uns damit befasst hatten, was ist eigentlich mit der Über- oder Unterschätzung von kognitiven Fähigkeiten, also zum Beispiel Intelligenz oder Kreativität. Und da gibt es eben auch schon prominente Überblicksstudien, die zeigen, dass Lehrpersonen in der Einschätzung von Leistungsfähigkeit recht kompetent sind, bei kognitiven Fähigkeiten etwas weniger akkurat. Und daher war so der Ausgangspunkt der Studie zu gucken, okay, wie sieht es eigentlich im Bereich der kognitiven Fähigkeiten aus? Und noch ein weiterer wichtiger Ausgangspunkt war eben, dass wir uns intensiv auch mit dem Bereich Grundschule beschäftigen oder beschäftigt haben, weil eben Entscheidungen in der Grundschulzeit eigentlich die gesamte weitere Schullaufbahn beeinflussen. Also Entscheidungen der Lehrperson, zum Beispiel Platzierung für die weiterführende Schule, aber natürlich auch das Erleben in der Grundschulzeit beeinflusst schon auch das, was wir später in der weiterführenden Schule erleben. Das sind so zwei wichtige Ausgangspunkte, weshalb wir eben uns mit dieser Studie befasst hatten.
Und wen haben Sie dann letzten Endes befragt und wie haben Sie das genau gemacht?
Genau, also wir haben, wie ich es gerade schon gesagt habe, eben diesen Think-Datensatz verwendet aus dieser Intelligenztestnormierung. Da waren ursprünglich 2850 Kinder aus der Grundschule, erste bis vierte Klasse, enthalten und wir haben dann für unsere Studie noch mit ungefähr 1500 Schülerinnen und Schülern rechnen können aus insgesamt 32 Schulen und 119 Klassen. Und neben diesen Intelligenztestwerten, also IQ-Testwerten, wurden eben im Rahmen dieser großen Erhebung auch Lehrkräfte befragt, zum Beispiel, wie sie kognitive Fähigkeiten der Kinder einschätzen. Also zum Beispiel, ob sie denken, dass ein Kind schnell neue Inhalte versteht oder sich Inhalte schnell merken kann. Und eben aus diesem Abgleich der beiden Werte haben wir dann letztendlich ermittelt, ob ein Kind überschätzt wurde, akkurat beurteilt wurde oder unterschätzt wurde durch die Lehrperson. Und zusätzlich haben im Rahmen der Studie Kinder auch Angaben dazu gemacht, wie sie die Schule sozioemotional erleben, also zum Beispiel, was sie für ein eigenes schulisches Selbstkonzept haben, also wie sie ihre eigenen Fähigkeiten in der Schule einschätzen, ob sie Freude am Lernen haben, was sie für eine Einstellung zur Schule haben, aber eben auch, wie sie Beziehungen zur Lehrperson erleben, zur Schülerin und Schüler wahrnehmen.
Warum war der Teil mit dem sozioemotionalen Erleben denn für Sie interessant?
Ja, das sozioemotionale Erleben war einfach total interessant für uns, weil es sehr prägend dafür ist, wie man Schule auch weiterhin erlebt, also im Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule, auf welche Schulform auch immer man geht. Also die Erfahrungen, die man so zu Beginn des Lebens macht oder in der Grundschulzeit, die nimmt man einfach mit. Und es ist natürlich auch ein Bereich, der, wie sich auch in vorherigen Studien zeigt, viel mit Lehrkraftverhalten und Lehrer-Schüler-Beziehungen zusammenhängt. Und dadurch haben wir uns diesen Bereich ausgesucht.
Was waren denn Ihre Annahmen bei Ihrer Untersuchung?
Also unsere Annahmen waren, dass zunächst, wie auch vorherige Studien zeigen, zum Bereich der Leistungseinschätzung, dass in ihren kognitiven Fähigkeiten, also hier konkret haben wir uns auf das Maß IQ, Intelligenz fokussiert, also dass in ihren kognitiven Fähigkeiten überschätzte Schülerinnen und Schüler Schule positiver wahrnehmen, sozioemotional als die unterschätzten. Und zusätzlich haben wir aber auch noch die Fragestellung reingenommen oder die Annahme, dass Überschätzung sogar positiver ist als akkurate Einschätzung. Da gibt es bislang wenige Vorgängerstudien, die darauf hindeuten. Das wurde jetzt so explizit noch nie untersucht. Aber auf jeden Fall war ausreichende Befundlage dazu da, dass wir wirklich eine Annahme machen konnten und nicht eine offene Fragestellung. Und dann haben wir uns noch zusätzlich angeguckt, ob es vielleicht Unterschiede gibt im Erleben des Lernumfelds im Vergleich zum Erleben des sozialen Umfelds. Also mit Lernumfeld meinten wir eben das Selbstkonzept, die Lernfreude, Schuleinstellung und so weiter. Und Erleben des sozialen Umfelds, die wahrgenommene soziale Integration in der Klasse oder auch die Beziehung zu Lehrpersonen.
Welche Rolle spielt denn die soziale Integration im Kontext Ihrer Studie?
Ich würde das jetzt gar nicht so rausstellen. Es hat jetzt keine bedeutsame Rolle im Kontext der Studie gespielt, sondern war einfach ein Faktor von mehreren. Also wir haben dieses soziale Umfeld mehrdimensional erhoben, mit drei verschiedenen Skalen, wie man in der Forschung sagt. Also das war eben die soziale Integration, das Gefühl, durch die Lehrperson angenommen zu sein und auch das wahrgenommene Klassenklima in der Schule. Und wir haben uns jetzt die soziale Integration nicht einzeln angeguckt, sondern eher diese Kombination aus den drei Merkmalen.
Okay, dann kommen wir doch einfach mal zu den Ergebnissen. Was sind die zentralen Erkenntnisse?
Ja, also die zentralen Erkenntnisse sind ganz im Einklang mit dem, was wir auch in vorherigen Studien gesehen haben. Und zwar, dass überschätzte, in ihren kognitiven Fähigkeiten überschätzte Grundschulkinder Schule durchweg positiver erleben, sozioemotional als diejenigen, die unterschätzt sind. Und eben auch das, was ich gerade beschrieben habe, die Annahme hat sich bestätigt, dass Überschätzung sogar positiver ist als akkurate Beurteilung. Durchweg am negativsten war tatsächlich eben die Unterschätzung, was aber wenig überrascht. Und das bedeutet eben tatsächlich, dass es für das Erleben von Schule am Ende sogar besser ist, überschätzt zu werden, als akkurat beurteilt zu werden, was ich persönlich ziemlich spannend finde, weil ja im Prinzip alle unsere Bewertungssysteme in der Schule darauf ausgerichtet sind, dass Schülerinnen und Schüler möglichst genau beurteilt werden. Was ja auch für viele Bereiche sehr wichtig ist, also zum Beispiel für die Platzierung, für eine passende weiterführende Schule oder spezielle Förderprogramme. Da ist es natürlich wichtig, dass man möglichst akkurat in den Fähigkeiten eingeschätzt wird. Aber was eben unsere Studie zeigt, ist, wenn es um das Erleben von Schule geht, tut den Kindern eigentlich ein bisschen Überschätzung eher gut. Negativ wiederum ist wirklich in allen Bereichen die Unterschätzung. Und ein weiteres Ergebnis war eben für die Untersuchung vom Lernumfeld im Vergleich zum sozialen Umfeld, dass diese Unterschiede zwischen überschätzten, akkurat beurteilten und unterschätzten Kindern nochmal stärker war, wenn es ums Erleben vom Lernumfeld geht im Vergleich zum sozialen Umfeld. Also sie haben sich zum Beispiel mehr darin unterschieden, ob sie ein hohes Selbstkonzept haben, ob sie lieber lernen, ob sie die Schule an sich als Lernumfeld positiv wahrnehmen. im Vergleich eben zu diesem sozialen Umfeld. Was auch wenig überrascht, weil ja eben die Einschätzung von kognitiven Fähigkeiten was ist, was wirklich sehr leistungs- und lernbezogen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Muster sich auch umdrehen würde, wenn man jetzt die Lehrperson eher die Einschätzung von sozialen Kompetenzen vornehmen lassen würde oder so.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, waren die meisten Ergebnisse ja tatsächlich erwartungskonform, also decken sich mit den Erkenntnissen, die aus vorherigen Forschungsergebnissen auch schon hervorgingen. Gab es denn auch überraschende Ergebnisse?
Eigentlich würde ich jetzt sagen, dass die zentralen Ergebnisse so nicht überrascht haben. Eben spannend ist dieser Faktor mit der akkuraten Beurteilung, weil die Befundlage da einfach so dünn war. Das könnte man vielleicht noch als überraschend rausstellen, aber ansonsten ist das schon sehr konform mit dem, was man vorher so gefunden hat.
Welche Limitationen gab es denn? Also wie muss man die Studie vielleicht auch einschränkend einordnen?
Genau, also eine klare Limitation würde ich rausstellen. Es ist eben eine querschnittliche Untersuchung. Das bedeutet, die Urteilsakkuratheit wurde zur selben Zeit erhoben wie die Selbsteinschätzung der Kinder zum Erleben von Schule. Das bedeutet, man kann durch diese Daten nicht ganz klar sagen, dass tatsächlich diese Urteilsakkuratheit der Lehrpersonen das Erleben beeinflusst. Dazu bräuchten wir längsschnittliche Daten. Also das Erleben von Schule hätte dann zum Beispiel nach einem halben Jahr oder einem Jahr erhoben werden müssen. Und durch unsere Befunde können wir so lediglich sagen, dass es Zusammenhänge gibt. Aber es gibt schon einzelne längsschnittliche Vorgängerstudien, die auch darauf hindeuten, dass es tatsächlich diesen, wie man sagt, kausalen Zusammenhang gibt. Also dass die Urteilsakkuratheit tatsächlich einen Einfluss auf das Erleben hat. Und letztendlich werden die Befunde häufig längsschnittlich diskutiert. Das haben wir in unserer Studie natürlich nur sehr vorsichtig gemacht, weil wir eben diese Kausalität nicht haben. Aber man könnte sich die Befunde ganz gut über die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern erklären. Also im Allgemeinen ist ja die Beziehung zur Lehrperson extrem wichtig für das sozioemotionale Erleben von Schule, beziehungsweise die ganze Entwicklung in der Schule. Also da gibt es sowohl natürlich Befunde dazu, sehr groß angelegte Befunde. Also es gibt so diese sehr bekannte Überblicksstudie aller Überblicksstudien von Hattie 2009, der eben gezeigt hat, dass die Lehrperson eine sehr zentrale Rolle für den Lernerfolg spielt. Also es ist eigentlich einer der zentralsten Faktoren für den Lernerfolg. Zum Beispiel hat Hattie solche Sachen untersucht wie, wenn eine Lehrperson ein Kind in der Klasse besonders wahrnimmt oder ihm zuhört oder auch besonders mitfühlend mit dem Kind ist. Und natürlich wissen wir aber auch alle selbst, ich denke, wenn wir uns zurückerinnern an die Schulzeit, wie wichtig Lehrpersonen für uns eigentlich waren. Also ich denke, jeder von uns erinnert sich an irgendeine Lehrperson, die besonders prägend war oder zu der man eine besonders gute Bindung oder Beziehung hatte und die einem irgendwas besonders Gutes für das Erleben von Schule mitgegeben hat. Und diese Befunde werden eben häufig durch diese Beziehung erklärt und innerhalb von dieser Beziehung spricht man dann von den sogenannten Erwartungseffekten. Also eine Lehrperson hat eine bestimmte Erwartung dem Kind gegenüber. Zum Beispiel eine Lehrperson denkt sich über ein Mädchen, das hat eher eine geringe Intelligenz. Und entsprechend verhält sich die Lehrperson dann auch gegenüber diesem Mädchen. Zum Beispiel gibt ihm weniger schwierige Aufgaben, sieht Misserfolgserlebnisse vorher, vergleicht das Kind vielleicht vor allem immer mit Schülerinnen und Schülern, die besonders stark sind und so weiter. Und als Reaktion darauf wiederum zeigt natürlich dieses Mädchen dann auch ein entsprechendes Verhalten. Zum Beispiel traut sich nicht mehr, sich häufig im Unterricht zu beteiligen, ist weniger motiviert und so weiter. Und das führt dann wiederum dazu, zu so einem Negativkreislauf. Das bestätigt die Lehrperson wiederum in ihrem Urteil. Das Urteil festigt sich und es mündet dann letztendlich darin, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule sehr unterschiedlich erleben, in Abhängigkeit davon, wie sie dann von der Lehrperson eingeschätzt werden.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die Ergebnisse Ihrer Studie für die Praxis eigentlich bedeuten, können Sie ein zentrales Ergebnis vielleicht herauspicken und da nochmal verdeutlichen, was konkret das für Schulpraxis bedeuten könnte?
Also ich möchte beim Transfer für die Praxis vor allem auf diese Urteilsakkuratheit fokussieren, weil das aus meiner Sicht auch die wichtigste Implikation ist, die ich mitgeben möchte. Also in erster Linie möchte ich wirklich dafür plädieren, dass es in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule darum geht, das wahrzunehmen, was die Schülerinnen und Schüler können. Schule ist häufig sehr defizitär ausgerichtet und man achtet häufig drauf, was können die Kinder nicht so gut, wo muss man vielleicht noch ausgleichen. Und es geht aber auch einfach darum zu gucken, wo liegen die Stärken der Kinder, wo liegen Fähigkeiten, wo liegen Interessen. Und da gibt es ganz schöne Möglichkeiten, diese Stärken in den Fokus zu nehmen. Ich möchte zunächst vielleicht noch eine etwas niederschwelligere Möglichkeit nennen, wie man auch so diese eigene Urteilsakkuratheit reflektieren kann. Und zwar gibt es da ganz recht einfache Tools, wie zum Beispiel den Fünf-Schritte-Zyklus von Wahl und Kollegen 2007. Da geht man in 5 Schritten vor, und zwar in dem ersten Schritt sucht man sich mal ein Merkmal aus, was man einschätzen möchte, zum Beispiel die Matheleistung. Danach schätzt man in dem zweiten Schritt die Matheleistung aller Kinder der Klasse ein, also macht eine Prognose. In dem dritten Schritt erhebt man die Leistung, zum Beispiel durch einen Mathe-Test. In dem vierten Schritt vergleicht man, das ist dann quasi dieser Faktor Überschätzung, akkurate Beurteilung und Unterschätzung. Also man guckt, welche Kinder und wie viele Kinder man akkurat beurteilt hat oder wie man sich verschätzt hat. Und in dem fünften Schritt, das wäre aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste, da reflektiert man. Also man guckt zum Beispiel, habe ich einen Großteil meiner Klasse unterschätzt? Woran könnte das liegen, dass ich unterschätzt habe? Zum Beispiel, weil besonders viele Mädchen in der Klasse sind, weil besonders viele Kinder mit bildungsfernem Elternhaus in der Klasse sind. Das sind tatsächlich beides Faktoren, wo die Forschung zeigt, dass das Schülergruppen sind, die häufig weniger leistungsfähig eingeschätzt werden. Oder habe ich einen Schüler oder eine Schülerin, die besonders leistungsstark ist in der Klasse, mit der ich die restliche Klasse oder mit dem ich die restliche Klasse immer vergleiche und dadurch so ein bisschen objektive Kriterien bei der Bewertung aus dem Auge verliere. Das wäre sowas, das ist recht einfach und schnell umsetzbar. Und ich habe in meinem Forschungsprojekt, in dem ich bis letzten Sommer gearbeitet habe, auch eine Person dabei begleitet, diesen Zyklus umzusetzen. Und es zeigt sich, dass es recht einfach und schnell funktioniert. Ein etwas umfassenderer Tool, und das stammt eben auch aus den Forschungsprojekten, in dem ich gearbeitet habe, wäre der sogenannte Lupe-Koffer. Und da geht es auch mehr tatsächlich um Fähigkeiten oder kognitive Fähigkeiten. Also dieser Koffer unterstützt Lehrpersonen dabei, kognitive Fähigkeiten genauer einzuschätzen, beziehungsweise sogar einen Blick eben auf diese positiven Aspekte oder Ressourcen von Kindern zu lenken. Also Lupe steht ganz einfach gesagt für Leistung unterstützen, Potenziale erkennen. Das war ein Projekt, was 5 Jahre lang angelegt war, indem wir mit 5 WissenschaftlerInnen ein pädagogisch-diagnostisches Instrument entworfen haben, gemeinsam mit Grundschullehrkräften deutschlandweit, der diese Lehrkräfte dabei unterstützt, Leistungspotenzial von Kindern im MINT-Bereich in den Blick zu nehmen und Ressourcen in diesem Bereich zu erkennen. Und wir haben eben in diesem Koffer verschiedene Werkzeuge und Unterrichtsmaterialien, die die Lehrpersonen dabei unterstützen, verschiedene Begabungsmerkmale ganz spezifisch über die Grundschulzeit hinweg zu beobachten, die eben wichtig sind für den MINT-Bereich. Und der Vorteil daran ist eben, dass die Lehrpersonen wirklich die Möglichkeit haben, einen Blick auf Ressourcen zu richten. Also da sind wir eben bei diesem Faktor Überschätzung, Unterschätzung. Also durch dieses pädagogisch-diagnostische Material sollen Lehrkräfte tatsächlich gucken, wo liegen Stärken, Interessen, Fähigkeiten, wie kann ich daran anknüpfen, wie kann ich das weiter fördern. Uns wird weniger darauf geachtet, was können Kinder nicht. Also mit diesem Lupe-Koffer gibt es wirklich die Möglichkeit, eher vielleicht auch leichte Überschätzungen in Kauf zu nehmen. Aber für das Erleben von Schule wissen wir ja durch die Studie, dass es auch sehr positiv sein kann.
Ein Praxisbeispiel wäre toll.
Genau, also zum Beispiel gibt es eine Unterrichtseinheit, da geht es um die Beobachtungsfähigkeit von Kindern. Beobachtungsfähigkeit ist ein sehr wichtiges Merkmal für den MINT-Bereich. Und hier führen die Kinder einen Versuch durch und sollen genau beobachten und beschreiben, was sie dort sehen. Und das Schöne daran ist, die Lehrkräfte können dann eben nicht nur die Arbeitsblätter einsammeln, die die Kinder durchgeführt haben, sondern sie können sich neben die Kinder setzen, die Kinder beobachten, mit den Kindern ins Gespräch kommen, um so noch mehr über die Kinder, über die Fähigkeiten rauszubekommen. Also da beobachten sie dann zum Beispiel, wie geduldig und konzentriert die Kinder arbeiten, wie gut sie relevante Aspekte im Versuch erkennen, aber auch, wie sie sich ausdrücken können beim Beschreiben oder beim Aufschreiben der Dinge. Und so können wirklich die Potenziale sehr schön in den Blick genommen werden. Vor allem eben auch Potenziale, die ansonsten, wenn ein Kind einen Versuch nur aufschreiben würde, auf einem Arbeitsblatt vielleicht verloren gehen würden. Wo wir dann wieder beim Faktor Unterschätzung wären.
Ja, danke für diese Ausführungen. Wenn man jetzt nochmal überlegt, was Sie über die Ergebnisse Ihrer Studie und eben auch darüber hinaus berichtet haben zur Überschätzung von Schülerinnen und Schülern, könnte man ja davon ausgehen, dass es besonders hilfreich wäre, wenn Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler grundsätzlich eher überschätzen. Würden Sie da mitgehen?
Also ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, ich würde da schon grundsätzlich mitgehen. Es kommt darauf an, in welchem Bereich wir gucken. Also wenn wir jetzt natürlich möchten, dass es um eine wirklich sehr passende Empfehlung für eine weiterführende Schule geht oder wenn es um ein besonderes Förderprogramm geht, wenn es zum Beispiel um Begabungen im MINT-Bereich geht und wenn ein Kind da maßlos überschätzt wird, dann ist das Kind wahrscheinlich in diesem Förderprogramm verloren. Und das ist dann natürlich auch nicht gut für das eigene Selbstkonzept. Wenn es sieht, alle anderen Kinder können viel mehr als ich, das ist bestimmt nicht förderlich. Oder auch, wenn die Platzierung für die weiterführende Schule völlig fehleingeschätzt ist. Aber für das Erleben von Schule gibt es keine Befunde, die zeigen, dass Überschätzung oder auch starke Überschätzung schädlich für die Kinder ist. Und man muss ja auch noch dazu sagen, gerade im Grundschulbereich gibt es auch Studien, die zeigen, dass kognitive Fähigkeiten noch sehr veränderbar sind. Also die können in dieser Zeit wirklich noch sehr stark schwanken und das Ganze stabilisiert sich eigentlich erst im Jugendalter. Das bedeutet, wenn ein Kind in der Grundschule überschätzt wird in den kognitiven Fähigkeiten und die Implikation einer Lehrkraft daraus ist, ich fördere mein Kind mehr, oder also mein Grundschulkind mehr, weil ich dem Kind mehr zutraue, dann wird das Kind am Ende davon höchstwahrscheinlich auch profitieren, weil eben auch durch Studien gezeigt wurde, dass kognitiv anregender Unterricht dazu führt, dass kognitive Fähigkeiten sich positiv entwickeln.
Gibt es denn auch Erkenntnisse darüber, inwiefern der Grad an Überschätzung oder auch Unterschätzung Auswirkungen auf das Selbstbild des Kindes haben kann?
Genau, also das sind ja im Prinzip die Befunde, die wir auch zeigen. Also ich möchte jetzt nicht von Auswirkungen sprechen, weil ich ja schon beschrieben hatte, dass wir die Befunde querschnittlich erhoben haben. Aber das Selbstbild oder das Selbstkonzept des Kindes, also das, wie Kinder über ihre eigenen schulischen Fähigkeiten denken, das ist eigentlich das Merkmal, was in vorherigen Studien auch am meisten untersucht wurde und bei dem wir in unserer eigenen Studie auch die größten Effekte gefunden haben. Also innerhalb dieser Kombination an verschiedenen Merkmalen hat sich gezeigt, dass diese Unterschiede zwischen überschätzten, akkurat beurteilten und unterschätzten Kindern sich am allermeisten in dem eigenen schulischen Selbstbild finden.
Die Forschungsergebnisse, die Sie heute vorgestellt haben, beziehen sich ja hauptsächlich auf Grundschulkinder, nicht nur hauptsächlich, sondern ausschließlich auf Grundschulkinder. Inwiefern sind diese Ergebnisse denn aber vielleicht auch auf Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen übertragbar?
Ja, also es gibt in den Vorgängerstudien, die gucken sich auch teilweise weiterführende Schulen an. Die beziehen sich eben auf Leistungsfähigkeit, aber da findet man ja das gleiche Befundmuster wie das, was man in der Grundschule findet oder auch das, was wir jetzt zu kognitiven Fähigkeiten gefunden haben. Es gibt noch keine derartigen Untersuchungen in der weiterführenden Schule, von daher kann ich jetzt noch nicht davon sprechen, dass die übertragbar sind, aber ich würde doch sehr stark vermuten, dass sie in der weiterführenden Schule in eine ähnliche Richtung zeigen, die Ergebnisse.
Zum Abschluss würde ich gerne noch mal darauf eingehen, wie konkrete Maßnahmen aussehen könnten, die sowohl an Grundschulen als auch an weiterführenden Schulen durch Lehrkräfte ergriffen werden könnten, um genauere Leistungsbeurteilungen zu ermöglichen. Sie haben einige Dinge schon angesprochen. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
Genau, also ich glaube, das meiste habe ich eigentlich schon gesagt. Ich würde nochmal rausstellen, kompakt der Fünf-Schritte-Zyklus nach Wahl und Kollegen 2007, den kann man immer anwenden. Und der Lupe-Koffer, das sind so die zwei Praxiswerkzeuge, die ich rausstellen würde. Der Lupe-Koffer ist natürlich für die Grundschulzeit ausgelegt, aber wir arbeiten tatsächlich im Lupe-Team auch teilweise schon mit weiterführenden Schulen dran. Und natürlich, was auch in beiden Schulformen immer wichtig ist, das sozioemotionale Erleben von Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Also gerade in der Vorgängerstudie haben wir auch gefunden, dass die leistungsschwächeren Kinder Schule negativer erleben als die stärkeren. Also wichtig vielleicht nochmal hier einen Blick auf die leistungsschwächeren zu werfen und zu gucken, dass die ein positiveres Erleben haben. Und vor allem dann, also kognitive Fähigkeiten zum Beispiel per se hängen nicht mit dem Erleben von Schule zusammen. Aber es wird dann wichtig, wenn Kinder, die besonders hohe kognitive Fähigkeiten haben, geringe Schulleistung zeigen, also unter ihrem Potenzial leisten, dann erleben sie Schule auch negativ. Und auch hier könnte man nochmal genauer hingucken, gibt es Kinder, die vielleicht ihr Potenzial nicht so in Leistung zeigen können? Kann ich auf diese Kinder genau achten und kann ich die vielleicht auch nochmal spezifisch in ihrem sozioemotionalen Erleben von Schule fördern?
Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke in Ihre Studie und Ihre Forschungserkenntnisse drumherum. Und herzlichen Dank und bis bald.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von mir.
Die Studie Socio-Emotional Experiences of Primary School Students von Jessica Gnas, Julian Urban, Markus Daniel Feuchter und Francis Preckel erschien im April 2024 in der Fachzeitschrift Social Psychology of Education und ist in den Shownotes verlinkt, ebenso wie der Hinweis auf den Lupenkoffer. Hören Sie auch gerne in unsere andere Podcast-Sendung Studiencheck Fachdidaktik für die Praxis rein. Es verabschieden sich
Johanna Gesang
und Oliver Geister. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.